Ja, hi, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich spontan den vorletzten Talk, glaube ich, hier auf der RR-Bühne, Restrealitätsbühne im Blank heute am letzten Tag vom RC3 ansagen kann. Es wird euch heute ein Projekt vorgestellt. Andrea ist da. Herzlich willkommen von Sonar Berlin. Sonar ist ein vom Senat gefördertes Projekt, was sich um Safer Clubbing kümmert und Drogenaufklärung im Partykontext macht. Und wir sind gespannt, was du uns über deine Arbeit erzählst.
Okay, bevor wir starten und ich mich auch noch mal vorstelle, starte ich einfach mit unserem kleinen Imagefilm. Also bei mir zeigt es an, dass es läuft. Bei Minute. Okay, der klassische technische Fauxpas. Von mir ein herzliches Willkommen zur Lecture Ballern 3.0 Create a Safer Party. Heute hier auf der Remote Cars Experience, was für uns eine totale Ehre ist, denn wir wurden von unseren Lieblingshomies der Restrealität und von den Blanks eingeladen. Dafür mal einen kleinen Applaus. Wir haben also die tolle Möglichkeit, hier unser Projekt und auch andere Nightlife-Projekte vorzustellen. Es soll nicht darum gehen, Namen zu nennen, sondern einfach zu sagen, was machen Nightlife-Projekte eigentlich? Gerade jetzt zum Beispiel in der Zeit von Corona, worum geht es uns überhaupt? Wir haben uns eigentlich einfach so gedacht, dass wir euch eine knackige Zusammenfassung von dem geben, was wir tun und was so in den letzten Monaten gelaufen ist. Dass Clubs, Partys und Festivals gerade geschlossen sind und auf Eis liegen, ist ja jetzt leider eine Tatsache. Viele versuchen es per Stream, so wie wir heute hier auch. Aber was uns eigentlich noch besonders fehlt, ist eigentlich die Real-Life-Experience, das Erleben von einem freieren Raum. Nightlife-Angebote waren von Anfang an dabei, erst so ein bisschen informell, man hat so ein bisschen ausprobiert. Und nach wurde das alles auch so ein bisschen professionalisiert. Manche sind sogar heute staatlich gefördert, so wie wir beispielsweise. Die Angebote sind mindestens so divers wie die Szene auch. Aber sie haben alle letztendlich ein gemeinsames Ziel. Das ist egal, ob es um die Projekte geht, wie Sonar, sondern es geht letztendlich darum, dass wir für euch alle zusammen eine coole Party machen. Das heißt, es geht nicht um betreutes Feiern, es geht eigentlich how to create a safer party. Mit Beginn der subkulturellen Ausprägung der Techno-Szene in den 90ern, so 95, 96, gab es nicht nur viele unterschiedliche Musikstile oder Tanzstile, sondern auch ganz viele unterschiedliche Partyprojekte, die sich entwickelt haben. Das waren erstmal nur einzelne Menschen, manchmal waren es aber auch schon größere Initiativen, ganz wichtig und vorne dabei natürlich Eve & Rave in der Schweiz und auch Eve & Rave hier in Berlin. Von Anfang an haben eigentlich alle auf die gleiche Technik gesetzt, nämlich auf Informationsvermittlung und Eigenverantwortung. Was Informationsvermittlung bedeutet, seht ihr eigentlich hier total gut an unserem Infostand. Der ist natürlich jetzt nicht bei weitem so schön aufgebaut, wie meine Sonar-Kolleginnen es immer tun, mit ganz viel Ruhe. Wir haben euch einfach heute so ein bisschen was mitgebracht und ich stelle euch auch einige Sachen vor. Begriffe wie Harm Reduction und Schadensminimierung sind euch wahrscheinlich allen schon ein bisschen über den Weg gelaufen. Dazu kommen auch noch Begriffe wie Safer Use oder Konsumkompetenz. Das sind alles so ein bisschen Begriffe aus der Fachwelt oder aus der Wissenschaft. Und das gehört alles zur sekundären Prävention. Sekundäre Prävention meint eigentlich nichts anderes, als ganz zielgerichtet auf bestimmte Menschen zuzugehen. Also auf Menschen, die in der Techno-Szene sich bewegen, in der Elektro-Szene sich bewegen und ja, bestimmtes Wissen halt an Mann und Frau und alles, was dazwischen ist, zu bringen. Das heißt eigentlich, es werden Ideen entwickelt für Menschen aus der Szene, für die Szene. Das ist einer der Hauptansätze letztendlich. Der Peer-Ansatz, den auch Sonar zusammen mit Eclipse beispielsweise versucht umzusetzen. Die Projekte haben natürlich Anfang der 90er, als es auch um Drug-Checking ging, super viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, auch weil die Love Parade natürlich viel populärer geworden ist. Das hat leider nicht dazu geführt, dass sich die Drogenpolitik so differenziert hat wie die Szene. Das ist dazu vielleicht später noch ein Satz. Aber es gab halt ganz schnell Angebote wie zum Beispiel Psycare, psychologische Hilfe, wenn jemand ja, nicht ganz einen guten Trip hat oder Drogennotfalltraining oder auch die super schön ausgestalteten Chillout-Areas auf unterschiedlichen Festivals. Mittlerweile ist es auch erwiesen, dass die ganzen Methoden, die wir benutzen, wie Wissensvermittlung und Verantwortungsstärkung eures Verantwortungsbewusstseins, letztendlich die besten Eckpfeiler einer Gesundheitspolitik ist und dass das alles wirkt. Leider ist das nicht ganz so gut angekommen. In der Schweiz gab es ja nicht ganz so taube Ohren. In Deutschland ist aber letztendlich die Drogenpolitik leider etwas restriktiv geblieben. Etwas restriktiv ist letztendlich noch untertrieben, denn seit 2003 hat das EU-Parlament letztendlich schon verfügt, dass Drug-Checking eingeführt werden soll. Mit einer überwältigenden Mehrheit von über 375 Ja-Stimmen und nur 46 Nein-Stimmen sollte eigentlich Drug-Checking in Europa eingeführt werden. Deutschland hat es verpasst, die Schweiz macht es seit 2015. Vielleicht warten wir mindestens so lange wie auf dem BER, wir werden es sehen. Mittlerweile gibt es aber in Deutschland ein paar Initiativen und Angebote, die sich ausdifferenzieren konnten, die in wirklich sehr vielen Städten unterwegs sind und auch auf vielen Clubs und Festivals. Ich habe euch mal eine ganz kleine Übersicht gemacht. Das ist überhaupt nicht, definitiv nicht vollständig, auch nicht irgendwie zielgerichtet ausgesucht, sondern letztendlich wollen wir euch heute damit nur zeigen, wie vielfältig die Landschaft mittlerweile ist nach über 20 Jahren, dass einfach unglaublich viel dazugekommen ist. Ganz wichtig dabei zu nennen ist auf jeden Fall, sind die beiden Verbände Sonics und MuNet, denn die helfen uns zum Beispiel, uns europaweit zu vernetzen, Daten auszutauschen oder auch überhaupt generell Erfahrung auszutauschen. Wie kommt das und das Safer Use Equipment beispielsweise an oder wir haben das und das auf der und der Party ausprobiert, was sind eure Erfahrungen? Über die Jahre ist also ein riesengroßes, kostbares Netzwerk gewachsen, was mindestens so divers ist wie die Szene selbst. Wer von euch schon mal auf Festivals oder Partys gewesen ist, der weiß, mit wie viel Herzblut die unterschiedlichen Floors und Chill-Out-Areas gestaltet sind. Letztendlich ist es genau das, was wir auch wollen. Wir wollen, dass es sich gut integriert, dass es sich für euch gut anfühlt, dass wir Gast auf der Veranstaltung sind und unseren Teil dazu beitragen können, dass jeder eine gute Veranstaltung hat. Aber letztendlich geht es ja nicht nur um, es geht eigentlich nicht nur um die Feiernden oder um Projekte wie Sonar. Letztendlich müssen ja die Clubs auch mitmachen. Und dazu habe ich euch ein ganz kurzes Statement von meinem lieben Kollegen Raimund, der auch für die Clubkommission arbeitet, mitgebracht, der ganz kurz was dazu sagt, wie die Berliner Clubs das sehen.
The attitude of clubs towards questions of drug consumption in their own rooms and spaces has been totally changing. Like 20 years ago, there was this danger of being raided by police because there is drug consumption inside the club. Now, 20 years later, we have the situation that clubs are taking openly responsibility for the fact that there is drug consumption in clubs and to be part of the solution.
Ihr seht also, dass eigentlich letztendlich alle zusammenarbeiten. Ich habe es vorhin schon gesagt, es geht ja um das übergeordnete große Ziel, dass alle zusammen eine gute Veranstaltung haben. Das heißt, wir arbeiten für euch, ihr mit uns und die Clubbetreibenden auch mit allen zusammen. Ich habe auch schon so ein paar Guidelines genannt, die wichtig sind, insbesondere halt für Nightlife-Projekte und sage jetzt noch mal ein bisschen mehr dazu. Das Wichtigste ist natürlich, was ich gerade schon erwähnt habe, aus der Szene für die Szene. Das muss nicht immer unbedingt ein Peer-Ansatz sein, aber für Nightlife-Projekte ist es unglaublich wichtig, direkten Input von den Leuten eigentlich zu bekommen, die sich in der Szene bewegen. Der Peer-Ansatz ist dabei der beste. Peer-Ansatz bedeutet, dass wir beispielsweise zusammen mit Eclipse unterwegs sind. Unsere Infostände bestehen immer aus einer Person von Eclipse und einer Person von Sonar. Auch die Sonaris, die Sozialarbeitenden aus den unterschiedlichen Trägern, sollten mindestens partyaffin sein oder szeneaffin, damit es auch authentisch, letztendlich für euch authentisch rüberkommt. Auch wichtig ist natürlich, dass es freiwillig irgendwie funktioniert. Niemand wird gezwungen, nachts irgendwo feiern zu gehen, beziehungsweise unseren Infostand zu machen. Dann ist es natürlich auch wichtig, mit unterschiedlichen Szeneorganisationen oder Clubbetreibenden zu kooperieren. Hier in Berlin ein gutes Beispiel ist die Clubkommission, die uns auch unterstützt. Raimund Rintjes, den ich gerade erwähnt habe, der arbeitet auch für Sonar als Koordinator. Auch wichtig ist natürlich der kulturell emanzipatorische Ansatz. Schönes deutsches zusammengestelltes langes Etwas bedeutet eigentlich nichts anderes, dass es darum geht, dass Menschen sich kulturell und individuell entfalten können. Und vor allen Dingen wichtig ist, dass es dabei ein politisches Selbstverständnis gibt und dass es nicht darum geht, irgendwelche Empfehlungen oder Ratschläge zu geben, sondern einfach die Leute dabei oder euch dabei zu unterstützen, eure Freiräume zu nutzen und euch zu entwickeln. Partyprojekte sollen aber auf gar keinen Fall Verantwortung von Feiernden oder von Clubbetreibenden oder PartyveranstalterInnen wegnehmen. Letztendlich trägt jeder für sich selber die Verantwortung. Wir möchten auf keinen Fall medizinische Notfallhilfe ersetzen und empfehlen grundsätzlich immer eine enge Zusammenarbeit zwischen Notdiensten und BetreiberInnen. Aber so viel erstmal zu den Guidelines. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Zum Thema Safer Use und Harm Reduction. Also worum soll es gehen? Also es soll natürlich darum gehen, dass es nicht zu Überdosierung kommt. Niemand möchte ungewollte Nebenwirkungen und niemand möchte irgendwelche Beimengungen oder Verunreinigungen oder eine Infektion. Dafür ist letztendlich Safer Use und Harm Reduction da. Was das genau heißt, kann man auch noch mal ein bisschen unterteilen. Harm Reduction, klar, ist die Schadensreduzierung. Und wenn man es genau definiert, ist es eigentlich eine gesundheitspolitische Regelung. Es sind Strategien oder unterschiedliche Maßnahmen, die darauf abzielen, die negativen Folgen abzumildern oder gar ganz auszuschalten, wenn das überhaupt möglich ist. Wichtig ist, dass es einen sicheren Konsum niemals geben kann, sondern maximal einen sichereren Gebrauch. Das bedeutet, dass man in Bezug auf bestimmte Substanzen oder Dosierungen oder Konsumtechniken und Arten, Verträglichkeit und so weiter, sich informieren kann und es abstimmen kann. Auch über Konsumintervalle kann man sich Gedanken machen. Und natürlich, super wichtig, auch Set und Setting. Dazu komme ich später gleich nochmal und sage euch erstmal noch ein bisschen was zu Safer Use Items. Safer Use Items sind zum Beispiel unsere Sonar Sneeze Packs. Das bedeutet, Da ist letztendlich alles drin, was man für den Sneef-Konsum braucht. Und dazu haben wir auch so ein kleines Unboxing-Video vorbereitet. Genau, in diesem Unboxing-Video seht ihr alles, was quasi im Partypack drin ist, hübsch Corona-konform, nichts wird angefasst. Ihr seht einen Alkoholtupfer, dann das Ziehpapier zum einmaligen Gebrauch und auch eine Hackkarte und ein Taschentuch. Und ganz am Ende sind keine Augentropfen, das ist Kochsalzlösung zum Ausspülen eurer Augen. Jetzt sage ich es selber schon, nicht zum Ausspülen eurer Augen, sondern zum Ausspülen eurer Nase nach dem Konsum. Das ist echt. Ja, und die Partypacks beispielsweise sind auch ein super gutes Beispiel zum Thema Peer-Ansatz und Austausch. Unsere Sneef-Packs waren nicht von Anfang an so gefüllt, wie sie jetzt gefüllt sind. Wir machen uns dann natürlich Gedanken, braucht ihr überhaupt alles, was da drin ist? Was muss überhaupt drin sein? Und machen dann beispielsweise auch sogenannte Peer-Reviews und fragen dann, macht das Sinn? Was braucht ihr noch? Ist es überhaupt praktikabel oder liegt am Ende des Clubabends die Hälfte im Müll in der Ecke, was wir natürlich nicht wollen. So, dann, ja, was gibt es noch für Safer-Use-Items? Ihr habt ja ein paar Sachen schon gesehen. Ganz wichtige Safer-Use-Items sind auch sogenannte Bömmchen. Die können auch mit Substanzen gefüllt werden. Das ist für den oralen Konsum gedacht, das heißt, ihr könnt das dann schlucken. Ganz wichtig, haben wir zum Beispiel auch Taschenascher. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Safer-Use-Item. Zu der Ecke kommen wir nachher auf jeden Fall noch. Ganz wichtig sind auch mal die Hackkarten. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass ihr möglichst immer eure eigenen Konsumutensilien benutzt. Das heißt, be prepared. Bereitet euch vor, wenn ihr ausgeht, informiert euch, ob ein Partyprojekt da ist oder packt einfach eure Utensilien, die ihr so braucht, ein. Genau. Dazu nachher noch ein bisschen was. Jetzt geht es erstmal um Set, um Setting. Bisschen viel. Set meint eigentlich nichts anderes als körperliche und psychische Voraussetzungen, mit denen man zum Beispiel in eine Clubnacht geht. Das heißt, wie ist meine körperliche und geistige Fitness? Habe ich irgendwelche Anfälligkeiten oder irgendwelche Krankheiten? Wie ist eigentlich meine Grundstimmung? Gibt es irgendwelche Befürchtungen oder mögliche Abwehrreaktionen von einer Substanz, die zu erwarten sind? Was habe ich so für Bewältigungsfähigkeiten generell? Wie gehe ich mit Stress beispielsweise um? Bin ich ausgeschlafen? Kann ich überhaupt mit negativen Gefühlen umgehen? Wie ist mein Wissensstand eigentlich? Habe ich Erfahrungen gesammelt? Bin ich überhaupt in der Lage zu reflektieren und das, was ich beispielsweise im Rausch erlebt habe, auch zu integrieren? Das ist letztendlich ein Punkt, der von vielen unterschätzt wird. Dass es nicht immer um das Rauscherleben geht, sondern dass es auch unglaublich wichtig ist, das Rauscherleben im Nachgang vernünftig zu integrieren und zu verarbeiten. Und last but not least natürlich auch die Konsumerwartung, die dahinter steht. Je höher die Erwartung, desto risikoreicher kann es beispielsweise auch sein. 2003 gab es eine richtig gute Studie zu dem Thema Risikotyp. Wir sind ja alle ganz unterschiedliche Risikotypen. Manche von euch treffen schneller Entscheidungen, manche wiegen ab. Es gibt Leute, die belesen sich ewig, bevor sie sich einen Plattenspieler kaufen und andere machen Impulskäufe. Genauso ist es letztendlich auch bei Substanzkonsumentinnen. Es gibt sogenannte RisikosucherInnen, die eher bereit sind, ein Risiko einzugehen, die neugierig sind, impulsiv und manchmal auch Nervenkitzel brauchen. Es gibt Leute, die eher Vermeiderinnen sind, vorsichtig abwägen und in Risikosituationen sehr vorsichtig unterwegs sind. Dann gibt es sehr beliebten Kontrollettis, die wirklich das letzte Detail geklärt haben müssen, bis sie ihre Entscheidung treffen können. Und dann gibt es am Ende natürlich auch noch die Verursacherinnen, die sich selbst und oder andere mit ihren Entscheidungen in Gefahr bringen können. Das ist jetzt letztendlich nicht wertend gemeint, Leute in unterschiedliche Risikotypen oder Konsumtypen einzuteilen. Letztendlich soll es euch dabei helfen, euch selber einzuschätzen. Man kann zum Beispiel in einem Beratungsgespräch, in einer Drogenberatungsstelle für sich ergründen, was für ein Entscheidungstyp man eigentlich ist. Das bezieht sich in den seltensten Fällen auf eine bestimmte Sache, sondern ist eigentlich ein Regelverhalten, was man an den Tag legt. Wie risikofreudig bin ich eigentlich? Genau, und zusammen in einem Beratungssetting, wenn man sich da nicht so sicher ist, kann man das abklären und für sich einfach bessere Entscheidungen treffen, wenn man weiß, was für ein Typ man ist. Ja, dann kommen wir noch zum Setting. Das ist mindestens genauso komplex. Das sind nicht einfach nur die Umgebungsbedingungen, das ist eher mal, so, ich nenne es mal die Metaebene. Das heißt, es geht natürlich auch um die politischen, kulturellen und sozialen Bedingungen, die dort auf der Party vorzufinden sind beispielsweise. Es geht natürlich um Gesetze und Tabus. Es geht natürlich auch um kulturelle Praktiken und Werte, gesellschaftliche Integration, welches Milieu, welches soziale Gefüge oder welche soziale Unterstützung. Noch ein bisschen detaillierter wird es dann, wenn es um Dinge geht, wie voll ist denn der Club eigentlich? Ist es heiß? Ist es kalt? Ist der Ort sicher? Fühle ich mich vertraut? Habe ich einen sicheren Nachhauseweg beispielsweise? Wird häufig auch unterschätzt. Oder wie sicher ist die Konsumsituation? Bin ich an einem Ort, wo Konsum toleriert wird oder sogar halt gesundheitspolitisch unterstützt wird? Oder ist es eher ein Ort, wo ich nicht gut konsumieren kann, wo ich mich verstecken muss. Das alles geht es quasi abzuwägen, letztendlich, bevor es losgeht. Oder man sollte sich irgendwann mal Gedanken drüber machen. Das größte Risiko bleibt am Ende jedoch aus unserer Perspektive der Mischkonsum. Leider ist es nicht so, dass beim Mischkonsum 1 plus 1 2 ergibt. Häufig ist es so, dass manche Kombinationen ganz unerwünschte Effekte erbringen, die man vorher gar nicht wissen konnte. Manches ist subjektiv, beispielsweise überdeckt auch Kokain, MDMA oder Alkohol. Was super gefährlich ist, ist die Kombination von Uppern und Uppern, eher aufputschende Substanzen. Das verstärkt nämlich das Risiko von einem Kreislaufzusammenbruch. Oder von Downern und Downern, also Substanzen, die euch eher runterbringen, wie Opiate. Das verstärkt nämlich das Risiko einer Atemdepression. Und für die super Interessierten empfehlen wir euch auf jeden Fall diese Internetseite hier bei TripSit. Dort seht ihr auf allen vier Achsen die unterschiedlichen Substanzen, die man konsumieren kann. Und durch die Farben und Pfeile ist halt gekennzeichnet, ob sich eine Wirkung verstärkt, absenkt, ob es ein besonderes Risiko gibt. Das empfehlen wir euch auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Selbststudium. Noch etwas übersichtlicher, die meisten hier in Berlin kennen es natürlich schon, ist die No-Drugs-App von unserem guten und lieben Kollegen Philipp. Der hat mit der No-Drugs-App eines der besten, mobilsten, schnellsten Nachschlagewerke konstruiert. Einfach so, ohne damit Geld zu verdienen, aus super viel Leidenschaft. Das unterstützen wir natürlich gern. Und in der App könnt ihr nicht nur die einzelnen Substanzen nachschlagen, sondern könnt euch auch noch mal eine Zusammenfassung anschauen, was man macht, wenn es einen Drogennotfall gibt oder wenn ihr Beratung braucht. Wenn das dann aber alles nicht hilft, dann geht es letztendlich um Drogennotfall. Und das wird nicht das letzte Video für heute sein. Das ist nämlich das, was wir in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben. Wir haben letztendlich genauso wie alle anderen versucht, unser Tun ins Web irgendwie zu verlagern, unsere Angebote zu übersetzen, was natürlich nicht immer so super easy ist. Und haben angefangen, kleine Filmchen zu machen. Das hatten wir vorher auch schon vor. Jetzt die Zeit, weil wir nicht mehr mit euch auf den Feiern sind. Und versuchen einfach auf dem Weg Dinge zusammenzufassen und für euch besser nutzbar zu machen.
Drogennotfall. Alkohol und andere Drogen gehören für die meisten zum Feiern dazu. Niemand nimmt Drogen, um damit abzustürzen. Trotzdem passiert das immer wieder. Hohe Dosierungen, Mischkonsum, körperliche und geistige Erschöpfung und ein ungünstiges Setting erhöhen das Risiko, zum Notfall zu werden. Wann immer du auf einer Party eine Person triffst oder siehst und dir unsicher bist, ob es ihr gut geht, reagiere. Nimm Kontakt auf und mache dir ein genaues Bild. Gibt es Verletzungen oder anderes Ungewöhnliches? Reagiert die Person? Ist ihr Atem tief und gleichmäßig? Auf Überhitzung oder Unterkühlung testen. Hole im Zweifel immer weitere Hilfe, zum Beispiel andere Partybesucherinnen oder das Personal. Gib mentale Unterstützung, wie du es am besten kannst. Lasse die Person nicht allein. Bleibt die Person bewusstlos? Stabile Seitenlage und warm halten. Wenn sie nicht atmet, beginne sofort mit einer Herzdruckmassage und lasse einen Rettungswagen rufen. Mit anderen feiern heißt auch, aufeinander aufzupassen. Create a safer party. Mehr Infos zu Party, Drogen und Drogennotfällen findest du auf safer-nightlife.berlin.
Beitrag in noch nicht mal 2 Minuten für den Drogennotfall. Das Ganze bieten wir natürlich auch im Web an. Also wir haben uns überlegt, dass wir unterschiedliche Trainings regelmäßig wiederholen wollen. Das heißt, ab Januar wollen wir versuchen, zu bestimmten Substanzen immer wieder Safer Use Trainings anzubieten oder auch Infoveranstaltungen, wie es bereits auf Facebook gab. Wir haben, mein lieber Kollege Rü und Tibor haben vor kurzem einen super erfolgreichen Film gemacht zu Ketamin. Da waren, ich glaube, irgendwie bis zum Ende über 200 Leute dabei. Dann wollen wir auf jeden Fall Trainings anbieten zum Thema Psycare und natürlich auch zum Thema Drogennotfall. Die Videos sollen das quasi für euch alles ein bisschen zugänglicher machen und ja, jederzeit verfügbar zum nochmal auffrischen. Das wichtigste Thema. Eigentlich möchte ich nicht sagen, das wichtigste Thema. Ich glaube, es ist einfach das Thema, was am meisten letztendlich besprochen wird in der Partyszene oder mit uns als Partyprojekt, ist das Thema Sex und Drogen. Es wird vermutlich so viel besprochen, weil es einfach unglaublich gehypt wird natürlich. Letzten Sommer vor Corona sprachen wir mit anderen PartyveranstalterInnen darüber, dass es auf einmal wieder der totale Hype sei, sexpositive Partys zu veranstalten. Was aber letztendlich schwierig war, ist mit bestimmten Substanzen oder Konsummustern halt umzugehen. Wir haben ein paar Veranstaltungen dazu gemacht. Wir haben eine Veranstaltung dazu gemacht irgendwie auch versucht, das alles ein bisschen für euch zusammenzufassen, was dann letztendlich da das Risikobehaftete ist. Letztendlich ist es so, dass sich der Drogenkonsum natürlich auf euer Sexualverhalten auswirkt. Das heißt, es enthemmt oder eben nicht, je nachdem, was für Substanzen ihr nehmt. Wichtig ist auch dort das Thema Mischkonsum. Und vor allen Dingen ist es wichtig zu wissen, dass das Infektionsrisiko durch den Drogenkonsum hier auch nochmal steigen kann. Das heißt, je mehr Drogen konsumiert werden, desto weniger ist man in der Lage, sich selber zu kontrollieren und beispielsweise Safer-Use-Kriterien einzuhalten. Bei der sexuellen Gesundheit ist es letztendlich genau das Gleiche. Auch hier steigt natürlich das Infektionsrisiko, nicht genug Gleitgel, Gummi gerissen oder auch persönliche Grenzen werden überschritten. Oder man lässt sie überschreiten. Ganz gefährlich bei dem Thema ist, wenn man nicht ausreichend auf sich achtet, keine Pausen macht und in eine Abhängigkeitsspirale rutscht. Das bedeutet, dass man ab einem bestimmten Punkt nicht mehr in der Lage ist, genauso ein schönes Sexerleben zu haben wie vor dem Konsum, wie vor der Kombination von Sex und Drogen. Ganz wichtig bei dem Thema ist natürlich auch Konsent. Darüber sollte sich jeder, der sich dafür entscheidet, Sex auf Drogen zu haben, sich vorher darüber Gedanken zu machen, was sind meine Grenzen, was waren meine bisherigen Erfahrungen, was möchte ich ausprobieren. Und damit einher geht natürlich auch eine gewisse Stigmatisierung. Die Substanz, die am meisten diskutiert worden ist im Zusammenhang mit Sex und Drogen, war G oder GHB. Was ist es denn nun eigentlich? Ist es eine Sexdroge, ist es ein Partystoff oder sind es K.O.-Tropfen? Dazu wird es auf jeden Fall, ja, weil das so ein riesengroßes Thema ist, dazu wird es beispielsweise auch bald nochmal einen Podcast geben, wo wir in mehreren Folgen nochmal auf das Thema eingehen. Also es wird eine Folge zu G geben und natürlich auch zum Thema Sex und Rausch. Mir war es heute nochmal wichtig, euch ein paar Zahlen mitzubringen zum Thema G. Letztendlich sagen ja viele immer, ja, es ist eine Vergewaltigungsdroge oder ja, es wird primär missbräuchlich eingesetzt. Um sowas rauszufinden, gibt es den Global Drug Survey. 2019 kamen da Zahlen zu raus, dass beispielsweise nur 67% der sexuellen Belästigungen, es waren insgesamt 67%, die zu Hause im privaten Raum sexuell belästigt worden sind. Und es sind eben nicht überwiegend Clubs, Festivals oder irgendwelche Partys. Das mal so als Einstieg. Und was noch viel spannender ist, ist der Aspekt, dass 88% aller Opfer unter Alkoholeinfluss standen und nicht unter G. Also es waren gerade mal 2%. Wichtig ist zu wissen, dass es natürlich eine Dunkelziffer gibt. Nicht jedes Delikt wird angezeigt und G ist natürlich auch nicht sehr lange nachweisbar. Das kommt auch noch dazu. Uns geht es dabei nicht darum, jetzt die Substanz hier zu verharmlosen, sondern uns geht es dabei eher darum, die Realität anzuschauen. Das heißt, in welchen Kontexten wird diese Substanz freiwillig und unfreiwillig konsumiert, welche Risiken gibt es dabei und wie können wir die Risiken minimieren. Genau, und G war tatsächlich, dadurch, dass es hier so viel diskutiert worden ist und weil es auch wirklich Probleme gab auf den Partys, haben wir uns dazu entschieden, unser erstes Safer Use Video zu G zu machen, was ich euch jetzt am Ende auch noch zeigen möchte.
Safer Use G. G steht für GHB oder GBL. Manchmal auch Gina oder Liquid Ecstasy genannt. In der Partyszene wird vor allem GBL konsumiert. GBL ist ein Lösungsmittel, das im Milliliterbereich eingenommen wird. Es ätzt stark und muss unbedingt verdünnt in einer größeren Menge Flüssigkeit eingenommen werden. G ist ein Betäubungsmittel. In geringer Dosis entspannt es. Manche empfinden es auch als euphorisierend oder sexuell stimulierend. Einigen wird schon bei geringen Dosierungen von G schlecht. Wer zu viel G nimmt, hat starke Koordinations- und Wahrnehmungsstörungen oder fällt in ein Koma. Das kann mehrere Stunden andauern und gefährlich werden.
Bin ich schon fast am Ende, aber ich habe ganz vergessen, euch noch einen Teil unseres Infotisches ein bisschen näher vorzustellen. Passend natürlich zum Thema Sex und Drogen oder zum Thema Sex und Drogenkonsum. Mit dabei auf allen unseren Infotischen sind beispielsweise alles, was zu Safer Sex gehört, beispielsweise Gleitgel auf Wasserbasis oder auf Silikonbasis. Dann ganz viele unterschiedliche Kondomarten, die haben unterschiedliche Durchmesser und sind für unterschiedliche Sexualpraktiken gedacht. Ganz witzig und ein super Icebreaker auf den Infotischen sind auch so unsere sogenannten Kondometer. Damit kann man ganz super zum Beispiel rauskriegen, welchen Umfang man denn eigentlich braucht für das Kondom. Dann auch wichtig, immer ein paar Hygieneartikel und wer hätte es gedacht? Mundwasser. Mundwasser hilft tatsächlich nach dem Oralverkehr ein paar Infektionskrankheiten zu vermeiden. Das heißt also Mundwasser einstecken. Auch noch nicht erwähnt habe ich dieses wundervolle Format, Let's Talk About Sex and Drugs. Das gibt es im Real Life, aber das gibt es aktuell auch virtuell. Also im Real Life wird es hoffentlich bald wieder da sein. Let's Talk About Sex and Drugs wird von meinem lieben Kollegen Martin Viehweger und Pansy Parker moderiert. Das ist kein Informationsformat, so wie bei uns beispielsweise manchmal, sondern da geht es tatsächlich wirklich um Austausch. Das heißt, ihr könnt hingehen, Fragen stellen, eure Erfahrungen berichten, euch Feedback einholen oder so nah Kolleginnen, die vor Ort sind, ein paar Fragen stellen. Genau, und ich würde sagen, ich gucke nochmal auf meine schlauen Kärtchen und auf die Zeit. Auf jeden Fall viel gesagt, bei weitem natürlich nicht alles. Das meiste von dem, was wir im Vorfeld recherchiert haben, könnt ihr auf den Seiten hier nochmal nachlesen. Oder ihr könnt uns auch einfach schreiben über Facebook, Instagram, alle möglichen E-Mail-Adressen. Das findet ihr auf unserer Website. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal super herzlich bedanken, dass wir eingeladen worden sind, dass wir mitmachen konnten. Und danke euch auf jeden Fall für eure virtuelle Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Andrea. Vielen, vielen Dank für diesen tollen, sehr professionell und spannend gehaltenen Vortrag. Es sind einige Fragen jetzt auch noch aufgetaucht. Ja. Und als erstes würde mich jetzt mal selber erstmal ganz basic-mäßig interessieren, wie viele MitarbeiterInnen seid ihr denn eigentlich so insgesamt? Und wer seid ihr? Also du hast gesagt, ihr kommt auch aus der Partyszene, dass das auch ein bisschen wichtig ist. Aber was macht ihr so beruflich und wie groß ist eure Gruppe jetzt eigentlich? Könntet ihr theoretisch auch mehrere Partys abdecken zur gleichen Zeit? Das fände ich mal ganz interessant.
Ja. Also wir sind ja ein Zusammenschluss von mehreren Trägern. Also es gibt einerseits Vista und den Notdienst, das sind zwei klassische Suchthilfeträger hier in Berlin. Dann gibt es Fixpunkt, das ist auch ein Suchthilfeträger, aber primär Forschung, Gesundheitsförderung. Und dann gibt es die Clubkommission. Das heißt, die vier Akteurinnen sind zusammengekommen. Für das Projekt gibt es eine Koordination. Das ist einerseits Raimund, den ich vorhin schon erwähnt habe, und Rü, den die meisten auch kennen. Und dann gibt es nochmal in jedem Träger eine Person, die dort für das Projekt alleine den Hut auf hat, so aus Leitungssicht. Und dann kann jeder Träger für sich entscheiden, wie er sein Geld auf die einzelnen Leute verteilt. Das heißt eigentlich nichts anderes, es sind halt SozialarbeiterInnen und anverwandte Berufe, wie das dann immer so schön heißt. Und vor allen Dingen die Eclipsies, darf ich ja auch nicht vergessen, die kommen dann halt auch noch dazu.
Okay, also man braucht schon eine medizinische oder pädagogische Ausbildung. Als totaler Laie könnte man da jetzt nicht mitmachen. Ja.
Als Laie könnte man bei Eclipse auf jeden Fall mitmachen und sich dort ausbilden. Die machen auch eine Grundschulung. Bei uns ist es so, also wir wollen ja gerade Praxis und Peers halt kombinieren. Das heißt, man muss halt in einer Beratungsstelle arbeiten und dort Menschen halt beraten. Das ist letztendlich im Partykontext auch total gut, weil man dann nämlich aus der Praxis erzählen kann und sagen kann, hey, komm mal bei mir in der Beratungsstelle vorbei, ist alles nicht so dramatisch, nimmst die U-Bahn da und dahin, steigst aus und dann triffst mich da. Das ist also viel unverfänglicher als vorher auf jeden Fall.
Aber du kannst jetzt nicht so eine Zahl sagen. Also.
Ach so, oh Gott, ist das so wichtig? Ich muss gerade überlegen, wie viele wir eigentlich gerade sind. Also ich würde mal so sagen, um die 10. Also wir haben leider nicht unbegrenzt Fördermittel zur Verfügung, das wäre natürlich super. Pro Infostand sind wir immer zu zweit und das heißt, wir müssen uns dann halt immer aufteilen. Und nicht jeder macht Infostände, wir haben ja noch viel mehr. Wir haben ja noch die Trainings und Schulungen im Real Life dann hoffentlich bald wieder, das muss auch aufgeteilt werden. Und was man nicht vergessen darf, dadurch, dass wir ja öffentlich gefördert werden, müssen wir bestimmte Sachen einfach auch einhalten, gerade was Nachtarbeit betrifft. Das heißt, je mehr staatliche Finanzierung kommt, desto mehr Regularien gibt es natürlich. Wichtig, macht es aber alles manchmal ein bisschen schwergängiger. Ja.
Wie ist das mit den Veranstaltern? Also müsst ihr die müsst ihr denen hinterherrennen und darauf also selber drängen, dass ihr auch eingesetzt werdet? Oder kommen die zu euch? Könnt ihr euch gar nicht retten vor Anfragen?
Also wir mussten keine Werbung machen, so ist es nicht. Wir hätten also in den ersten beiden Sommern, ich lasse jetzt den Corona-Sommer mal ganz aus, konnten wir nicht alle Veranstaltungen bedienen. Am Anfang haben wir noch nicht so viel geplant und hatten natürlich viele Kapazitäten, aber die Infostände sind ja nicht alles. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall mehr drauf achten. Das bedeutet, dass wir in Zukunft nicht mehr alles bedienen können, aber ich denke, das ist auch in Ordnung. Wir wollen ja beispielsweise auch keinen Club privilegiert behandeln und immer wieder im gleichen Club sein, sondern auf möglichst vielen Partys halt unterwegs sein, um möglichst viele Leute auch zu erreichen.
Ja, also das heißt, ihr habt da schon offene Türen, weil ich habe mich auch so gefragt, ob ihr vielleicht bei eurer Arbeit dann auch Vorurteilen begegnet, was ja auch so ein bisschen
typisch ist, wenn man so einen Stand auf einer Veranstaltung hat, dass einem dann vorgeworfen wird, man würde den Drogenkonsum, man würde Werbung dafür machen. Mhm. Also müsst ihr da auch irgendwie so Vorurteile nochmal überwinden oder ist das gar nicht so?
Das Letzte, was du jetzt gesagt hast, ist ja natürlich der absolute Klassiker, so dass uns einfach...
Mein Mikro war nicht an, man hat die Frage gar nicht gehört. Ja, okay. Sorry.
Ja, nee, das wird uns gerne untergeschoben, dass wir das alles so schön hip gestalten, unsere fancy Videos und Veranstaltungen, dass das ja noch mehr animierend ist. Wir wissen seit vielen Jahren aus der Forschung, dass das einfach Quatsch ist. Letztendlich ist es so, dass die Leute, die feiern gehen und Substanzen konsumieren, auch ohne uns die Entscheidung treffen. Was wir halt wollen, ist, wenn sie die Entscheidung getroffen haben oder treffen, dass sie möglichst gut informiert getroffen haben und auch wissen, wo sie sich hinwenden können, wenn es irgendwie Unterstützungsbedarf gibt. Aber du hast am Anfang irgendwas anderes noch gesagt, wo ich auch was sagen wollte bei der Frage.
Also, dass ihr offene Türen, es ging um die offenen Türen, war das das?
Ja, ja. Und irgendwas war es noch. Ja, und hier Zusammenarbeit mit den Clubs. Da ist es auf jeden Fall so, dass die Bandbreite ist echt unterschiedlich. Also von wir unterstützen euch, bitte kommt andauernd zu uns und richtet euer eigenes Lager ein, bis auf gar keinen Fall, ist alles halt dabei. Und wir versuchen halt mit den Clubs regelmäßig zusammenzuarbeiten, die unsere Guidelines beispielsweise auch teilen, die ich vorhin vorgestellt habe, wo wir das Gefühl haben, da ist ein Dialog, also gerade auch beim Thema G. Wir zwingen niemanden dazu. Also das ist ein freiwilliges Angebot. Und was uns wichtig ist, das habe ich vorhin auch gesagt, wir sind Gast auf der Veranstaltung und halt nicht hier irgendwie ein Show-Element oder sowas.
Weil du das Thema G gerade nochmal angesprochen hattest, du hast ja auch so ein bisschen so andere Gefahren, also neben Infektionsgefahr, auch das, was, wenn man sich sexuell auslebt, was für Risiken man da eingeht. Beim Thema G, ist euch das schon mal begegnet? Das ist ja auch, wird auch genutzt, also, um Menschen also bewusstlos zu machen und sie dann zu beklauen. Ist euch das schon mal begegnet? Weil das scheint mir auch nicht so weit verbreitet zu sein, das Wissen darüber. Das wird immer mit sexuellen Übergriffen in Verbindung gebracht, aber schlicht um Menschen auszurauben, ist das ja auch schon genutzt worden.
Also berichtet hat uns noch nie jemand davon, aber für mich klingt das relativ logisch. Und wichtig ist vor allen Dingen auch eine Differenzierung. In den meisten Fällen geht es tatsächlich noch nicht mal um G, in vielen Fällen geht es auch um Rohypnol. Das ist noch eine andere Substanz, die als Vergewaltigungsdroge bekannt ist. Und letztendlich bei dem Aspekt, wenn es halt jemandem zugeführt wird, der davon nichts weiß, klar ist es nicht egal, welche Substanz es ist, aber... Ich finde es halt ein bisschen schwierig, so einen kleinen Ausschnitt auf eine Substanz zu projizieren. Ich möchte das auf gar keinen Fall irgendwie runterreden, aber das ist halt ein kleiner Ausschnitt der Substanz und es kommt noch viel mehr dazu. Das Gleiche ist ja finden wir bei Rohypnol ja auch. Rohypnol wird als Medikament eingesetzt, wird als Sexdroge eingesetzt oder halt auch, um jemanden halt bewusstlos zu machen. Das ist ja die Motivation einer bestimmten Person, des Täters oder der Täterin, die dahinter steckt. So, und das Leute ohnmächtig machen, ja, da gibt es eine große Bandbreite. Nicht nur Sex auf jeden Fall.
Ja. Jetzt kamen noch so ein paar Fragen zur Politik. Also ihr setzt euch für den Safer Use ein und arbeitet auch für die Legalisierung von Drogen. Ja. Das ist so ein bisschen mit einem Fragezeichen und wenn das so ist, wenn du das mit Ja beantwortest, welche wären das dann?
Ja, das ist halt schwierig. Wir sind keine aktivistische Organisation in dem Sinne. Das heißt, wir arbeiten an der Basis und sind natürlich daran interessiert, dass die Drogenpolitik noch akzeptierender wird. Es hat sich ja in den letzten Jahren ein bisschen was getan, aber da ist auf jeden Fall, das wissen wir alle, da ist ordentlich Luft nach oben. Das Risiko für Angebote wie Sonar ist letztendlich, wir haben uns halt dafür entschieden, an einem Punkt zu arbeiten, wo man halt direkten Kontakt beispielsweise mit den GeldgeberInnen hat, wo man zusammen an einem Tisch sitzt und Sachen wie zum Beispiel dieses G-Video, was ihr vorhin gesehen habt, zusammen ausdiskutiert und das vorführt. Das ist halt eine super Möglichkeit, das Thema überhaupt erstmal in die also so auf diese Art in die Politik zu bringen. Und Also ich sage immer noch nein, wir sind keine aktivistische Veranstaltung, aber Veranstaltung, kein aktivistisches Projekt, aber ich glaube schon, dass wir einen bestimmten Effekt haben, alleine durch die Präsenz, die wir über die Clubkommission erreichen konnten, unter anderem auch.
Ja, ja, man macht ja einen Bedarf dann einfach klar. So, und in dem Zusammenhang auch nochmal die Frage, welche Parteien, also wie ist da eure Erfahrung? Welche politischen Parteien sind denn am ehesten bereit und offen für dieses Thema akzeptierende Drogenarbeit?
Wir arbeiten ja nicht mit politischen Parteien zusammen, wir sind parteilos. Also alle Träger, die bei Sonar mitmachen, sind partei- und konfessionslos. Wer Drogenpolitik oder sagen wir mal, es ist ja keine Drogenpolitik. Eigentlich muss man sagen, es ist Gesundheitspolitik. In Deutschland ist es nur so, dass die Drogenpolitik auch dem Strafgesetzbuch untergeordnet ist, dem Betäubungsmittelgesetz. Also welche PolitikerInnen und welche Parteien dort eher förderlich sind, ich glaube, das wissen wir alle selber. Das muss ich jetzt hier nicht. Brauche ich, glaube ich, nichts weiter zu sagen, wer da bremst und wer Sachen nach vorne bringt.
Ja, ihr steht in Clubs, ist die Frage, aber auf welchen Parteitagen, es geht weiter, standet ihr denn schon?
Ja.
Vermutlich hat sich die Frage schon geklärt, also das ist nicht so euer Ziel sozusagen. Daran angeschlossen wäre noch die Frage, ob es eben Sinn macht, auch in die Politik zu gehen und dort Menschen aufzuklären, weil das...
Ja, und dazu würde ich trotzdem gerne noch was sagen. Ich halte es für unglaublich wichtig, dass man sich entscheidet, was man machen möchte. Möchte man aktivistisch unterwegs sein und wirklich ein Change Management vorantreiben, Paradigmenwechsel, oder geht es halt eher darum, unglaublich gute Arbeit an der Basis zu machen? Das ist eine Erfahrung einfach aus meiner Tätigkeit an der Drogenberatungsstelle. Wenn ich auf dem Rücken von Klientinnen, von Menschen, die Therapie brauchen, politische Prozesse austrage, damit ist halt niemandem geholfen. Das dauert alles echt lang. Und es gibt ja Initiativen, die sich dafür einsetzen. My Brain, My Choice ist beispielsweise ein gutes Beispiel hier in Berlin. Feline engagiert sich super, arbeitet mit uns zusammen, wir stehen im Kontakt. Und so kann man letztendlich schon die Sache an die Person bringen, die es angeht, finde ich.
Gibt es noch so ein paar, das Thema Pandemie, also hast du ja auch schon ein bisschen erwähnt, wie ihr damit umgeht, beziehungsweise wie sich eure Arbeit da dran anpasst. Hier kommt eine Frage, dass während der Pandemie die Leute ja nicht aufgehört haben, Drogen zu konsumieren. Wie schätzt du das ein, dass jetzt einfach zu Hause Drogen genommen werden oder Menschen sich alles Mögliche über Telegram und so besorgen können?
Ja, ist auf jeden Fall noch höheres Risiko, weil letztendlich, was entfällt, ist ja ein Stück weit die soziale Kontrolle. Wenn ich mich in einem Club-Umfeld bewege, wo es beispielsweise ein Awareness-Team gibt oder geschultes Barpersonal, dann gibt es ja Leute, die so ein bisschen auf einen achten, nicht nur auf einen achten, sondern die einen auch sehen. Das führt bei Menschen ja dazu, dass sie sich ein bisschen mehr reglementieren, ein bisschen mehr drauf achten. Wenn man das Eis durchbrochen hat und zu Hause regelmäßig konsumiert, entgleist das in manchen Fällen, nicht in allen Fällen. Es gibt aber auf jeden Fall aufgrund der Belastungssituation, in der wir einfach alle sind, Tendenzen, dass sich das Konsumverhalten verschlimmert. Also Alkohol wissen wir, da sind schon die ersten Zahlen publiziert worden, dass Alkoholkonsum gestiegen ist. Das wundert uns, wundert glaube ich niemanden. Bei Cannabis gehen wir auch ganz stark davon aus. Es laufen gerade Umfragen. Uns ist, glaube ich, einfach wichtig zu sagen, achtet da einfach drauf, irgendwie versucht, eine Menge festzulegen, die ihr vorher konsumiert habt, damit man irgendwie einen Vergleichswert hat, oder wendet euch einfach an Drogenberatungsstellen und fragt danach, wie ihr gut durch die Zeit kommen könnt, wie man mit Belastung umgeht.
Die haben ja auch weiterhin offen, die Beratungsstellen.
Auf jeden Fall. Drogennotdienst zum Beispiel hat jeden Tag geöffnet. Die Vista-Beratungsstellen haben unterschiedliche Sprechzeiten. Das findet man alles auf den Webseiten. Es gibt Chats, telefonieren 24 Stunden. Also die Möglichkeiten sind echt groß.
Ja. Es kam noch mal die konkrete Frage nach Repressionen. Ob ihr auch Repressionen bei eurer Arbeit erfahrt?
Also eigentlich ja nicht, weil wir sind, also ich müsste jetzt wirklich...
Also, auch wieder in diese Richtung politisch.
Politik, ne? Nee, eben nicht. Also wir sind ja vom Senat Berlin gefördert. So, und natürlich werden Sachen diskutiert, das auf jeden Fall. So, aber das sehe ich eher als Gewinn, als ein negativer Change Management oder Paradigmenwechsel, was ich vorhin gesagt habe, hin zu einer Gesundheitspolitik, kann halt nur im Dialog erfolgen. Wir müssen halt echt aufhören, ja, so idealisiert, gesteuert rumzukrakeln und ja, einfach mal Fakten auf den Tisch. Und da finde ich halt so eine Situation tatsächlich echt angenehm.
Haben wir noch Zeit? Ich hätte noch ein, zwei Fragen. Jetzt mal so ein bisschen weg von diesem großen Drumherum und von der Metaebene hin zur konkreten Arbeit. Ja. Das ist ja auch spannend. Gibt es denn irgendwie so ein paar, kannst du so ein paar Beispiele geben aus der Arbeit, so Fälle, irgendwie besondere Fälle, die euch irgendwie beschäftigt haben? Und wie das dann so abläuft, wenn ihr da auf einer Party seid? Kommen dann viele Leute zu euch?
Also es kommt immer auf die Veranstaltung drauf an. Es gibt Veranstaltungen, da haben die Kolleginnen von den Infoständen berichtet, das hat keine 20 Minuten gedauert, dann war alles leergeräumt. Es kommt immer drauf an, Uhrzeit, Location. Wir sind ja immer eher am Anfang der Party da für ungefähr 4 Stunden und gehen auch zu einer bestimmten Uhrzeit. Das ist auch wieder dieser Aspekt, wir sind Gast, der uns echt wichtig ist. Und da passieren alle möglichen Sachen. Was ich immer besonders schön finde, sind eher so die Formate, wo man wirklich Zeit hat, sich mit den Leuten auszutauschen. Das ist auf Partys ja eher weniger. Da geht es darum, eher ja, Konsumutensilien an Mann und Frau zu bringen, weniger darum, so eine Infokarte mitzugeben. Das fliegt meistens. Und ich mag halt eher so eine Veranstaltung wie das, was ich vorhin gesagt hatte, Let's Talk About Sex and Trucks, wo man im Nachgang nochmal die Möglichkeit hat, sich mit jemandem zu unterhalten. Und da finde ich es halt voll schön, wenn Leute kommen, die noch nie irgendwelche Informationen bekommen haben und das erste Mal sich trauen, überhaupt Fragen zu stellen. Also gerade so zu Tabuthemen, Sexualität und Drogenkonsum, im Zusammenhang mit der queeren Szene natürlich nochmal ein bisschen vulnerabler. Und das sind halt so Sachen, da freuen wir uns oder ich mich unglaublich, dass da eine Hemmschwelle einfach abgebaut werden kann, Fragen zu stellen und ja, eine Antwort zu bekommen, die weder entwertet noch kategorisiert oder ja, irgendwelche Ratschläge gibt.
Okay, also es geht wirklich mehr um Aufklärung und Leute, die dann aber schon überdosiert sind und ein Problem haben, kommen die dann auch zu euch? Wie geht ihr damit um, dass ihr dann eigentlich wahrscheinlich in der Hochphase der Party ja dann zusammenpackt und dann geht? Ist das nicht auch ein bisschen blöd eigentlich?
Das ist ja nicht unser Job. Was du jetzt meinst, ist Psycare. Also zum Beispiel psychologische Erste Hilfe ist ein Aspekt davon. Dafür bilden wir aus, wir bieten Trainings an und wir schulen auch das Clubpersonal. Aber das ist nicht unser Auftrag. Das heißt, wir sind kein Psycare-Angebot, wir sind ein ja, Präventionsangebot sozusagen und unterstützen ja, Clubbetreibende oder Veranstaltis dabei, beispielsweise ein Team aufzustellen, ein eigenes Team, um sowas halt durchzuführen.
Genau. Und gibt es dann auch Fälle, die euch über so eine Veranstaltung hinaus beschäftigen?
Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mir fällt immer in so einer Situation natürlich ad hoc keiner ein, aber es gibt manchmal schon Fälle, es ist in den seltensten Fällen tatsächlich der Substanzrausch oder das subjektive, negative Erleben des Rausches, sondern was man halt danach noch alles von der Person so erfährt oder was halt passiert, aber es ist... Also es passieren wirklich selten irgendwelche Megadramen. Also mir fällt ehrlich gesagt jetzt auch gar keins spontan ein. Es sind eher so schöne Erlebnisse. Oder am Tag der Clubkultur beispielsweise hatten wir auch irgendwie einen Einsatz. Da habe ich eine Bekannte getroffen, die kam dann gleich auf mich zugerannt und meinte, yeah, so nah ist auch da, ihr habt das und das vergessen und das müsst ihr noch machen. So, und das sind dann halt eher so die schönen Sachen, finde ich, im beruflichen Kontext. So.
Cool, das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Woran merkt ihr denn, dass ihr erfolgreich gearbeitet habt, dass ihr was erreicht habt?
Ah ja, also natürlich an der Resonanz. Also die Ketamin-Veranstaltung neulich bei Facebook, finde ich, war ein super Resonanzgeber für uns, weil wir da auch mal Zahlen sehen konnten, wie viele eigentlich teilnehmen. Dann auch natürlich das Feedback bei den Club Talks beispielsweise, holen Manu und ich auch immer Feedback ein auf kleinen Zettelchen oder holen uns Anregungen. Ich glaube, letztendlich merken wir daran, dass wir Erfolg haben, dass wir angefragt werden und dass wir einfach ein Feedback bekommen, dass Leute mit uns zusammenarbeiten wollen. Also ich glaube, ich kann ziemlich selbstbewusst für alle Kolleginnen sagen, dass wir einen echt guten Start hingelegt haben und trotz Corona uns richtig gut schlagen gerade.
Und wie kümmert ihr euch um euch selber? Also ich stelle mir das auch ein bisschen anstrengend vor auf so einer Party, wo man ja dann auch nüchtern ist. Habt ihr irgendwelche Strategien, wie ihr euch dann um euch selber kümmert? Gibt es da irgendwelche Rituale oder was macht ihr da?
Also dadurch, dass nicht immer die gleichen Leute zusammenarbeiten, gibt es sowas wie Rituale nicht, vielleicht so bei einzelnen Kolleginnen. Aber was auf jeden Fall geht, ist natürlich Supervision. Das ist sowas Ähnliches wie ein psychologisches Beratungsgespräch. Das bieten alle Träger an. Und wenn es mal richtig, wenn was Schlimmes passieren würde, dann würde es auch noch mehr Unterstützung geben. Ich habe aber ehrlich gesagt die Arbeit für Sonar nicht so belastend bisher erlebt, dass ich psychologische Unterstützung brauche. Ja.
Das ist auch schön zu hören. Ich habe jetzt noch eine Frage im Pad noch gesehen. Wird es irgendwann Drogentests auf Partys und Festivals in Deutschland geben? Das hattest du ja auch schon gesagt.
Ja.
Wann kann man endlich die Pillen einschicken?
Ja. Drug-Checking, das ist wirklich wie mit dem Berliner Flughafen. Also letztendlich ist es so, dass das Drug-Checking in Berlin schon längst bewilligt ist. So, es gibt einen Kostenbescheid, es gibt Träger, die das durchführen, es ist fast alles geklärt. Das Problem war einfach nur das bürokratische Mühlen, das hatte ich vorhin ja auch gesagt, es dauert einfach, es ist unglaublich. Wir haben uns im Gremium darauf geeinigt, dass niemand mehr irgendwelche Schätzungen sagt, wann es denn nun endlich losgeht. Wir wissen, das Geld ist bereitgestellt, Leute sind eingestellt, alle Unterschriften sind getätigt. Es ist wirklich eine Frage der Zeit. So, das ist der eine Part, was aber nicht so sein wird. Es wird vorerst kein Drug-Checking in den Clubs geben, sondern man geht zu drei unterschiedlichen Orten in Berlin, wo man seine Substanz abgeben kann. Hat Vor- und Nachteile. Größter Vorteil ist, kein Club wird bevorzugt. So ist halt für alle Leute erreichbar. Und Drug-Checking ist ehrlich gesagt nicht primär für Partydrogenkonsumentinnen gedacht, sondern eigentlich für Leute beispielsweise, die Heroin konsumieren. Also Menschen, die wesentlich benachteiligter sind und eine ganz andere Form der Unterstützung brauchen. Denn das Straßenheroin hat einen Reinheitsgrad von 11-16%. Und da kann halt ein Prozentsatz schon eine Überdosierung mit Todesfolge ausmachen. Das ist was ein bisschen... Ich möchte kein Whataboutism starten, aber es geht halt nicht nur um die Party-People beim Drug-Checking.
Das ist super interessant. Als letzte Frage vielleicht noch, finde ich immer ganz gut zum Abschluss, gibt es noch irgendwas, was ihr euch wünscht oder was ihr noch brauchen könntet, damit ihr noch besser arbeiten könnt?
Oh, ich glaube, unsere Wunschliste ist unglaublich lang. Natürlich ist es immer schöner, besser ausfinanziert zu sein. Beschweren möchte sich niemand von uns, aber wenn man mehr Leute hat, kann man natürlich auch mehr machen, ist ganz klar. Was uns immer freut, ist Feedback. Das heißt, wenn es so Ideen, Vorschläge gibt, was ihr euch auch an Themen wünscht, welche Substanz mal vorgestellt werden soll oder welches Training oder wenn ihr eine Idee habt für irgendein Format, schreibt uns an, auf jeden Fall. Ansonsten glaube ich, lassen wir uns einfach erstmal weiter treiben und versuchen, das halt umzusetzen, was schon da ist, also das ins Web zu übersetzen und warten einfach drauf, dass es wieder losgeht, dass man sich im echten Leben auch mal wieder trifft.
Oh ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, vielen Dank. Das war total informativ und spannend und auf ein baldiges Ende der Pandemie und auf weitere gute Zusammenarbeit.
Ja, ebenso. Vielen Dank.
Tschüss.